BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sprechen über ein Wunderwerk heute in unserem Körper, den Vagusnerv. Was er ist, was er tut, was passiert, wenn es ihm gut geht, was passiert, wenn es ihm nicht gut geht und was wir tun können, um ihn zu aktivieren. Zugeschaltet ist uns heute Professor Max Moser, der sich seit 30 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen.
Haben Sie heute schon was für Ihren Vagus getan?
Ich habe tief geatmet, ja, das stimmt.
Tief geatmet, der Atem, eine der großen Säulen, die wir heute zu besprechen haben. Und was wir tatsächlich tun können für unseren Wundernerv, wie Sie ihn nennen, das besprechen wir dann im Laufe dieser Sendung ab. Die heilende Kraft des Vagus heißt das Buch von Professor Maximilian Moser. Er ist uns heute zugeschaltet in unserer Sendung. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach mal erklären, was dieser Wundernerv, wie Sie ihn nennen, was der genau ist und dann was er tut. Fangen wir erst mal an. Was ist der Vagus?
Der Vagus ist ein Teil des parasympathischen Systems im Körper, das also sozusagen das sympathische System ergänzt und unterstützt. Und dieser Vagusnerv ist der längste Nerv unseres Körpers, der komplexeste, verbunden mit allen Organen des Körpers. Und er spürt nicht nur die Funktionen der Organe ab, sondern steuert auch diese Funktionen und ist damit sozusagen der Koordinator unserer Prozesse im Körper, also der Dirigent unseres Körperorchesters, könnte man es ein bisschen poetischer sagen.
Also wir haben da sozusagen zwei Gegenspieler in uns. Das ist der Sympathikus, das ist der Nerv, der uns ein bisschen treibt, oder? Der uns in Stresssituationen unterstützt, der sagt, jetzt muss laufen, jetzt wird es gefährlich. Oder wenn wir beruflich Stress haben, dann reagiert zunächst mal der Sympathikus. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Ja, das ist absolut richtig. Und zwar könnte man ihn sozusagen als Warnungsnerv bezeichnen, der in Notsituationen eingeschaltet wird, wenn wir flüchten müssen, wenn wir angreifen müssen, auch wenn wir uns totstellen müssen. Also das ist in der Geschichte der Menschheit, haben diese drei Dinge eine große Rolle fürs Überleben gespielt. Und interessanterweise hat die Medizin sich hauptsächlich mit diesem Sympathikus beschäftigt für viele Jahre. Und erst in den letzten Jahren hat man den Vagus entdeckt und hat entdeckt, dass der Sympathikus nichts wäre ohne den Vagus. Also der Vagus ist die ganz wichtige Nerveneinrichtung im Körper, die dafür sorgt, dass wir uns erholen können, dass wir gut schlafen können, dass unsere Drüsen zum richtigen Zeitpunkt ein- und ausgeschaltet werden. Das alles ist die Tätigkeit des Vagus und natürlich auch die Steuerung des Herzschlags. Wenn wir flüchten müssen, dann wird das Herz raufgedreht. Wenn wir uns erholen, wird es in den Spannungsmodus geschickt. Das alles macht der Vagusnerv.
Also er ist wirklich ein,
Das Spannende ist, dass das hat man auch erst in den letzten Jahren erkannt, 80% der Vagusfasern sind sensorisch, das heißt, die spüren sozusagen den Körper ab und nur 20% geben Befehle. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich das gelesen habe, das wäre ein gutes Modell für unseren Staat, dass unsere Politiker uns viel mehr zuhören, als sie uns Befehle geben.
Ein frommer Wunsch in diesen Zeiten besonders. Also das kennt ja jeder. Wir können blitzschnell reagieren, auch ohne, dass wir da groß drüber nachdenken. Das hat jeder von uns schon zigfach erlebt. Wenn irgendeine Situation es erfordert, keine Ahnung, das Kind ist in Gefahr. Wir handeln blitzschnell, also wir ohne groß zu denken. Also das ist alles dann der Sympathikus. Der treibt uns dann in den Situationen, auch im Beruflichen, wenn es ganz schnell was zu erledigen gilt. Wir reagieren und ohne drüber nachzudenken. Und es schüttet aber immer auch natürlich Stresshormone aus, gell? Cortisol, und das ist ja auch nicht immer günstig, außer in der Situation, wo wir es brauchen.
Ja, das Spannende ist ja, und das hat man auch erst in den letzten Jahren entdeckt, dass hier der Vagus zunächst einmal eine große Rolle spielt, weil er viel schneller ist als der Sympathikus. Das heißt, wir sind normalerweise im Ruhemodus. Da ist der Vagus aktiviert, das Herz schlägt langsam, wir sind auf Erholung eingestellt. Und jetzt kommt irgendein Warnsignal, das über den Sympathikus sozusagen aufgenommen wird. Und dieses Warnsignal löst zunächst eine Reduktion des Vagus aus. Das heißt, die Herzfrequenz steigt, weil der Vagus zurückgenommen wird. Und erst dann kommt der Sympathikus für die mittelfristige Belastung sozusagen.
Also ist sogar in der Situation zunächst der Erste, der reagiert, der Vagus, unser
Wundernerv. Ist der Erste, der reagiert, und zwar durch Drehen. Das heißt, der Vagus wird schwächer und dann erst setzt der Sympathikus ein und erst ganz zum Schluss kommt das Cortisol, das sozusagen die negativen Wirkungen des Sympathikus ausgleichen soll und verhindert, dass der Sympathikus zum Schlimmsten führt. Das wäre im Falle des Herzens zum Beispiel ein Herzinfarkt. Mhm. Das kann durch einen Sympathikus, durch einen zu hohen dauernden Sympathikus ausgelöst werden. Und um das zu verhindern, ist das Cortisol da, das den Körper sozusagen wieder runterholt. Aber viel wichtiger noch für die Erholung ist der Parasympathikus beziehungsweise eben der Vagus.
Mhm. Und das wissen wir ja auch alle, du kannst ja nicht dauernd in diesem Modus, kann man ja nur eine kurze Zeit operieren. Wie wir sagen es ja selber, wir benutzen ja diese Formulierung, wir sagen, boah, also da habe ich ganz schön lang gebraucht, bis ich wieder runtergekommen bin. So dieses Abspannen nach stressigen Situationen, egal wodurch sie ausgelöst worden sind, das kennen wir ja auch. Da fällt man ja dann erst einmal so bisschen auch in sich zusammen. Das ist dann alles vom Vagus gesteuert und ist auch gut und richtig so.
Ja, das ist so, wie Sie sagen. Und das Interessante ist, dass wir eben nicht so schnell abschalten können, weil der Sympathikus noch aufgedreht ist. Mhm. Und der braucht viel länger, das hat mit den Synapsen zu tun, mit den sympathischen und parasympathischen Synapsen. Der Sympathikus braucht viel länger, um sich wieder zu beruhigen. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, wenn man einen Chef hat und der sich über was aufregt, dass man nicht gerade nach dieser Aufregung zu ihm geht und um eine Gehaltserhöhung bittet. Das wäre äußerst ungünstig.
Das wäre ungünstig, ja. Man muss erst schauen, wie sie wieder runterkommt.
Genau.
Ich hatte mal einen, es war kein Chef, aber war ein Kollege, da haben wir immer gesagt, wir geben ihm eine Banane. Wir geben eine Banane rein und wenn er die drin hat, dann können wir wieder kommen.
Das hängt auch mit dem Hunger zusammen. Sie kennen ja vielleicht den Begriff des Hangry, des hungrigen, wütend Seins.
Ja.
Und das ist auch eine Funktion des Sympathikus. Das heißt, wenn wir hungrig sind, dann wird der Sympathikus aktiviert. Wir sollen ja aktiv auf Nahrungssuche gehen und auch nicht zimperlich sein beim Einfangen der Nahrung. Und deswegen wird der Sympathikus aktiviert und das führt dazu, dass wir eben in einen leichten Aggressionszustand kommen. Mhm. Deswegen auch wieder aus der vegetativen Physiologie ein Tipp, wenn Sie hungrig sind, keine Diskussionen mit dem Partner, der Partnerin oder dem Partner, da wartet man ab, bis der gegessen hat und erst dann wird verhandelt.
Würde so manche Ehekrise vielleicht verhindern oder entschärfen. Man soll
absolut
ja auch hungrig nicht einkaufen gehen, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also man könnte aber so sagen, also das menschliche System ist ausgerichtet, ich formuliere jetzt einfach sehr einfach,
plakativ.
Sehr plakativ und sehr einfach, damit wir uns da gut verstehen alle, auf Anspannung, Entspannung, zwischen diesen zwei Polen pendeln wir im Normalfall eigentlich gut hin und her, oder?
Genau so ist es. Und das Spannende ist, da gibt es bestimmte Zeitstrukturen, Rhythmen, diese biologischen Rhythmen, und die sind genau zwischen diesen zwei Polen, zwischen Entspannung und Anspannung. Und wenn wir diese Rhythmen nutzen, das können wir vielleicht dann später noch besprechen, dann können wir Sympathikus und Parasympathikus und ihre Fähigkeiten optimal ausnutzen.
Mhm. Jetzt sage ich mal, bei einem gesunden Menschen funktioniert das offenbar auch ganz gut, bei Kranken schon weniger, bei Älteren auch weniger, das werden wir später dann noch vertiefen. Ganz zentral ist ja auch, dass der Vagus auch unser Immunsystem sozusagen ein bisschen steuert und dämpft, und warum man das tun muss und warum das so wichtig ist, darüber reden wir dann nach der nächsten Musik. Bis hierhin vielen Dank.
Gerne.
Der Vagus ist der Wundernerv, der uns Entspannung und Gesundheit schenkt, sagt Professor Maximilian Moser, der sich seit 30 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben schon ein bisschen gehört, was der Vagus alles tut und warum es so wichtig ist, dass dieses Spiel, diese Gegenspieler, also Vagus und der Sympathikus, dass das ausgeglichen ist und dass sie im Wechsel sind. Ist natürlich nicht immer der Fall. Aber gehen wir mal, arbeiten wir doch mal so ein bisschen die Punkte ab, wofür der Vagus tatsächlich im Körper alles zuständig ist, denn das ist tatsächlich, wenn man sich nicht so medizinisch gebildet ist, sehr, sehr überraschend. Er steuert zum Beispiel auch das Immunsystem, ganz wichtig. Wie hängt das zusammen? Was tut der da oder was bewegt er, was verhindert er aber auch?
Ja, das sind relativ neue Erkenntnisse, die meisten Mediziner noch nicht gehört haben wahrscheinlich. Der Vagusnerv ist nämlich derjenige, der das Immunsystem bremst, wenn es zu stark wirksam ist. Unser Immunsystem ist relativ scharf eingestellt. Das muss ja aufpassen, dass keine fremden Zellen, keine Bakterien, keine Viren sich im Körper vermehren. Es muss Krebszellen beseitigen. Und diese Aufgabe des Immunsystems geht nur dadurch, dass es eigentlich sehr aggressiv ist. Mhm. Und wenn jetzt irgendwo zum Beispiel ein Fremdkörper in den Körper kommt oder eine Bakterie, dann wird dieses Immunsystem das zunächst mal erkennen und dann Gegenmaßnahmen einleiten. Und eine dieser Gegenmaßnahmen ist, dass Zellen dorthin wandern, wo dieser Entzündungsherd, wie man das dann bezeichnet, ist, beziehungsweise dann die Entzündung auch auslösen. Das heißt, der Bereich wird stärker durchblutet, die Gefäße werden durchlässig, damit die Immunzellen in das Gewebe reingehen können. Und das ist das, was wir dann als Juckreiz auch erleben, dass an dieser Stelle eben, wo die Entzündung ist.
Man sieht es ja auch, das ist ja dann oft gerötet, man kann es manchmal von außen sehen, wenn es äußerlich ist.
Genau. Ja. Mhm. Und das Gleiche findet natürlich auch in den inneren Organen statt, ja, wenn hier irgendeine Infektion stattfindet. Und jetzt gibt es dann eine Phase, wo sozusagen gegen diese Bakterien, gegen die Viren vorgegangen wird. Und dann muss das aber wieder gestoppt werden. Und das ist das große Problem, dass dazu führen kann, dass es eine sogenannte stille Entzündung, Silent Inflammation im Englischen.
Ja, den Begriff hat man schon gehört, das ein oder andere Mal, genau.
Den hat man schon gehört. Mhm. Bis dahin ist die Medizin bereits vorgedrungen. Aber dass der Vagus, dass derjenige ist, der hier eine ganz wichtige Rolle spielt beim Stoppen der Entzündung, das ist relativ neue Information, die noch nicht in den Lehrbüchern steht.
Also der dämpft es ein wieder.
Der Vagusnerv verhindert, dass die Entzündung sich dauerhaft ausbreitet und dass es über das Maß hinausgeht, das notwendig ist. Denn die Immunzellen kann man vergleichen mit Hirtenhunden, die zunächst mal die Wölfe fressen. Und wenn die Wölfe dann gefressen sind, dann sind sie noch immer hungrig und fressen die Schafe. Und da muss der Hirt eingreifen und stoppen, weil sonst würden die Schafe in diesem Blutrausch dieser Hirtenhunde sozusagen gefressen werden. Und genau das macht der Vagus, der ist der Hirte unseres Immunsystems sozusagen, der dafür sorgt, dass wirklich nur die Wölfe angegriffen werden und nicht die gesunden Zellen, die Schafe.
Mhm. Da wird jetzt sicher der ein oder andere fragen, wie kann man denn sowas rausfinden?
Ja, das sind sehr komplexe Untersuchungen, die hier stattgefunden haben. Ein amerikanischer Wissenschaftler war hier sehr führend in diesem Bereich und hat das dann auch in Nature, in der renommierten Zeitschrift, publiziert. Und zwar hat er eben festgestellt, dass diese Makrophagen, das sind Teile dieser Immunzellen, dass die Hilferufe aussenden in Form von chemischen Botenstoffen. Diese chemischen Botenstoffe, diese Hilferufe kann der Vagusnerv verstehen mit seinen sensorischen, also empfindlichen Neuronen und meldet das dem Gehirn, dass irgendwo im Körper eine Entzündung ist. Und es gibt im Gehirn sogar Strukturen, die wie ein Mensch, wie die Form eines Menschen haben sozusagen. Und diese Hilferufe wahrnehmen beziehungsweise auch verorten. Das heißt, das Gehirn weiß, wo die Entzündung ist. Mhm. Und dann wird der entsprechende Teil des Vagus aktiviert und es werden eben Stoffe abgegeben, der sogenannte Vagusstoff, wie ihn der Otto Loewi, der Entdecker dieses Stoffes, bezeichnet hat. Wir wissen heute, dass das Acetylcholin ist. Und dieser Stoff beruhigt wiederum die Immunzellen.
Also jetzt sind wir natürlich schon hochwissenschaftlich unterwegs. Das ist jetzt für den Nichtmediziner fast schon ganz schwierig nachzuvollziehen. Aber es ist so, dass diese Erkenntnisse sind belegt und untersucht. Um das geht's mir jetzt, dass man sagen kann, das hat sich niemand ausgedacht, das ist keine Vermutung, sondern wir wissen, dass es so ist.
Das ist inzwischen ein sehr heißes Thema in der Immunologie, weil das auch zusammenhängt mit dem Mikrobiom des Körpers, da können wir auch noch drüber reden. Also mit diesen Bakterien, die im Körper drinnen sind, weil auch da verbindet der Vagus diese Bakterien mit dem Gehirn. Und das Wichtige ist sozusagen, durch den Vagus kann überschießende Entzündung verhindert werden. Und auch das, was wir als Sepsis in den letzten Jahren kennengelernt haben, hätte verhindert werden können, wenn man diese Erkenntnisse schon genutzt hätte. Bei vielen Menschen. Das heißt, man hätte verhindern können, dass die in den Zustand der Sepsis, das ist ein Überschießen des Immunsystems, kommen, wenn man den Vagus aktiviert hätte. Und in Wien gab es dann sogar Versuche, das zu machen, und die waren sehr erfolgreich. Mhm.
Nun ist es so, um es wieder auf das runterzubrechen, was ja viele von uns betrifft, vielleicht im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, bei den Eltern, dass mit zunehmendem Alter natürlich die chronischen Erkrankungen zunehmen. Und Sie sagen, es ist ganz eindeutig, dass da einfach zu wenig Vagusaktivität stattfindet, oder?
Ja, also wir haben das im Laufe des Lebens gemessen. Wir haben etwa 2000 Versuchspersonen rund um die Uhr gemessen in 24 Stunden und jeweils die Vagusaktivität alle 2 Minuten bestimmt. Und da hat sich herausgestellt, dass bis zum 20. Lebensjahr eine sehr große Vagusaktivität in der Nacht vorhanden ist, die dann langsam zurückgeht, etwa bis zum 40. Lebensjahr. Mhm. Und dann mit höherem Alter bei den meisten Menschen diese Vagusaktivität eben kritisch niedrig wird. Mhm. Und dadurch dieses Immunsystem dann den eigenen Körper angreift und zu diesen chronischen Erkrankungen führt, die nichts anderes sind als Autoimmunerkrankungen, das heißt, der Körper greift oder das Immunsystem greift den eigenen Körper an.
Also das heißt, um es nochmal wieder ganz simpel zu formulieren, also der Vagus ist nicht mehr mit zunehmendem Alter dann der scharfe Hütehund, der eigentlich sein muss, um zu sagen, jetzt ist hier Stopp, ihr müsst jetzt aufhören, es ist schon gut soweit.
Also der Hirte, nicht der Hütehund.
Der Hirte.
Der Hirtehund ist ja das Immunsystem.
Ja.
Aber der Hirte, stoppt, ja, der ist dann schon etwas schläfrig und arbeitet nicht mehr so richtig. Mhm. Und das ist aber kein Schicksal, das kann man trainieren. Da gibt es eben Übungen, mit denen man den Vagus aktivieren kann. Und Menschen, die das machen, auch bestimmte Ernährungsformen und so weiter, alles das, was wir aus den blauen Zonen kennen, wo Menschen besonders alt werden, die essen genau die Nahrung, die notwendig ist, um den Vagus zu stärken.
Das wollen wir später ausführlich besprechen, was wir eben für diesen Vagusnerv tun können. Aber die Wissenschaft hat eindeutig herausgefunden, es ist so, in dem Moment, wo der schwächer wird, nehmen auch die chronischen Krankheiten zu. Das ist natürlich vor allem eben eine Frage des Alters. Und was ich auch besonders spannend fand bei der Lektüre Ihres Buches, um zu zeigen, also was eine gute Vagusaktivität bewirken kann. Sie haben da ein ganz interessantes Experiment durchgeführt mit Menschen, die auf dem Bau arbeiten. Und das schildern Sie uns bitte nach der nächsten Musik. So, und jetzt kommen Ihre Bauarbeiter ins Spiel. Es ging darum, dass man nach Möglichkeiten gesucht hat, das Unfallgeschehen auf den Baustellen ein bisschen zu reduzieren. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel. Was haben Sie gemacht und mit wem und warum und was kamen für Ergebnisse dabei raus?
Ja, gerne. Das war ein sehr interessantes Wissenschaftsprojekt von einigen Instituten in Österreich, unter anderem Institut für Psychologie und eben unser eigenes Institut. Und der Ausgangspunkt war ein Gespräch mit dem Direktor der Prävention der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, die auf der Suche waren nach Möglichkeiten, Unfälle auf Baustellen zu verhindern, weil die Bauarbeiter zu denen gehört haben, die am meisten Unfälle gemacht haben. Und wir haben damals gerade Untersuchungen gemacht über den Vagus eben und womit man ihn stimulieren kann, womit man ihn anregen kann. Und ich habe dann vorgeschlagen, anhand der Daten, die wir hatten, dass wir künstlerische Therapie, ganz konkret Eurythmie, Gymnastik und Psychologie einsetzen auf diesen Baustellen.
Und da das haben wahrscheinlich erst mal ein paar gelacht, gemacht. Oder? Denke ich mal.
Das war sehr lustig, ja, das erste Gespräch. Einer der befreundeten Wissenschaftler hat dann gemeint, ob wir dann die Bauarbeiter mit Seidenschals durch die Gegend fliegen lassen. Das haben wir dann durchaus konstruktiv verarbeitet, indem wir besonders schwere Übungsobjekte genommen haben, damit die auch was spüren, wenn sie das bewegen. Mhm. Und das waren dann Kupferstäbe. So ähnlich wie Installationsrohre aus Kupfer, aber dicker. Und mit diesen Kupferstäben haben die dann zum Beispiel auf der Baustelle den sogenannten Wasserfall aus der Arrhythmie gemacht. Das heißt, da werden die Kupferstäbe über eine Diagonale geworfen, gefangen und gleichzeitig erhält man auch einen Kupferstab und muss einen auffangen. Also das Geben und Nehmen wird hier sozusagen geübt. Dann wird die periphere Wahrnehmung geübt, weil man muss aufpassen, dass man nicht getroffen wird von so einem Kupferstab. Und auch die Geschicklichkeit wird geübt und das Wachsein sozusagen. Und das haben wir einmal die Woche gemacht mit diesen Bauarbeitern. Und die Ergebnisse waren ganz außerordentlich.
Nämlich?
Zunächst mal haben wir beobachtet, dass die besser schlafen, wenn sie diese Übungen machen. Mhm. Also das war ganz charakteristisch zu sehen, dass die Schlafarchitektur, also dieser Wechsel von Ruhigschlaf und Tiefschlaf, der durch Parasympathikus und Sympathikus, also durch Vagus und Sympathikus gesteuert wird, dass dieser Wechsel regelmäßiger und stärker geworden ist. Das nennt man die sogenannte Schlafarchitektur und das ist ein Zeichen eines guten Schlafs. Mhm. Und dann hat die AVA natürlich, wir haben das dann vorgestellt und die AVA hat gemeint, ja schön, dass die besser schlafen, nur wir wollen ja, dass die Unfälle runtergehen.
Ah, das hängt ja zusammen natürlich trotzdem.
Ja, ja. Aber das war natürlich nur eine Vermutung, dass das zusammenhängt. Mhm. Und die AVA hat dann eine externe Firma beauftragt, um die Unfallszahlen zu prüfen. Und da ist rausgekommen, dass wir binnen weniger Wochen die Unfallszahlen von 2-5% pro Quartal, das ist schon eine gewaltige Unfallszahl, auf null runtergebracht
auf
haben.
Auf null?
Wow. Auf null. Mhm. Und die sind dann 1,5 Jahre so geblieben. Dann ist die Baufirma übernommen worden von einer anderen Baufirma, sodass wir das nicht mehr weiter verfolgen könnten. Es waren aber 300 Bauarbeiter, die wir da behandelt haben, also durchaus eine respektable Zahl. Und die AVA hat es dann zum Anlass genommen, es in 100, zunächst mal 85 und später über 100 Baustellen auszurollen. Und da konnten die Unfallszahlen noch immer um 30% reduziert werden durch diese Übungen, die wir da entwickelt und vorgeschlagen haben.
Das ist ja volkswirtschaftlich eine Wahnsinnszahl.
So ist es. Das ZDF hat dann auch 10 Jahre später darüber berichtet. Da haben wir das Ganze dann nochmal nachgestellt. Und wir haben ausgerechnet, dass wir da also einige 100 Millionen Euro allein in Österreich jedes Jahr sparen könnte, wenn man diese Methoden der Vagusstärkung verwenden würde.
Wahnsinn. Was mich sehr amüsiert hat, muss ich zugeben, bei der Lektüre Ihres Buches war, dass Sie diese Ideen auch an den Flughafen Berlin herangetragen haben und gesagt haben, wir könnten euch vielleicht helfen, das ganze Projekt ein bisschen effektiver zu gestalten. Es ist jetzt aber nicht so auf Gegenliebe gestoßen.
Das war eine günstige Gelegenheit. Das Spannende war nämlich, dass entgegen allen Erwartungen, dass durch dieses Wissenschaftsprojekt die Bauvorhaben verlangsamt werden. Also, die Baufirma hat hier sogar eine penale Zahlung sozusagen vereinbart gehabt, dass wenn eine Verzögerung des Baus eintritt, dass sie dann 100.000 Euro bekommen als Entschädigung für dieses Projekt. So aber nicht notwendig, das auszuzahlen, weil sie sind einen Monat zu früh fertig geworden.
Also das heißt, Sie haben nicht nur die Unfallzahlen verringert mit Ihren Vagus-Simulationen, sondern auch die Effektivität der Arbeit wurde gesteigert.
Genau so ist es. Mhm. Und zwar ist das ja klar, weil jeder Unfall verursacht Störungen und so weiter. Und zusätzlich haben die Bauarbeiter berichtet, dass sie durch diese Balanceübungen, die sie in der Arrhythmie gemacht haben, plötzlich die Ziegel, die sie bisher 5-mal einrichten mussten, bevor sie gesessen sind, mit einem Ruck an die richtige Stelle gesetzt haben und sehr oft gar nicht nachjustieren mussten. Also sie haben ein besseres Raumgefühl bekommen dadurch.
Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Wenn man so durchaus bahnbrechende Erfolge oder Ergebnisse da vorlegen kann. Eigentlich müssten sich ja die Leute um sie reißen aus der Wirtschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Würde man meinen, gell?
Würde man meinen. Mhm. Tatsächlich, wir haben das sogar dann eingeladen, waren ins Parlament in Österreich und haben das der Regierung vorgestellt. Die haben dann sehr applaudiert, es wurde auch im ORF übertragen. Und ich habe dann den damaligen Vizekanzler gefragt, ob er das nicht fördern könnte, dass dieses Projekt generell eingeführt wird. Dann hat er gemeint, also Geld hat er leider überhaupt keines für sowas. Mhm. Und auch von der Bauindustrie kamen dann Bedenken, dass die Bauherren das völlig unverständlich finden würden, wenn auf der Baustelle da in der Arbeitszeit Eurythmie gemacht wird. Also das waren sehr kurzsichtige Überlegungen eigentlich, die dazu geführt haben, dass das Projekt dann zwar schon einige Male wiederholt wurde, aber dass es nicht flächendeckend gemacht wurde.
Da sind wir jetzt beim Stichwort Prävention. Wir zahlen ja sehr viel in unserem Gesundheitssystem, das ist in Österreich genauso wie bei uns in Deutschland natürlich, dass wir dann eingreifen, wenn es Menschen nicht mehr gut geht. Und das kostet Geld, wenn das komplizierte und schwierige Krankheiten sind. Das wissen wir alle auch. Und ich vermute mal, Sie sind jetzt eher auf der Seite, die sagen, es wäre schön, wenn wir Geld dafür in die Hand nehmen, dass diese Situationen, diese Krankheiten möglichst nicht entstehen. Richtig?
Ganz richtig. Ich habe das sogar dem österreichischen Gesundheitsminister bei einem Termin, den ich bei ihm hatte, vorgeschlagen. Aber das Interesse war begrenzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die umliegenden Gesundheitsminister von Deutschland, der Schweiz, Kroatien, Slowenien angeschrieben und gefragt, ob wir nicht ein Präventionsprogramm machen können für die Menschen. Kroatien war das einzige Land, was überhaupt geantwortet hat. Alle anderen Länder haben entweder gesagt, sie sind da nicht zuständig oder gar nichts. Und man muss sagen, das Interesse der Gesundheitsminister an Prävention, an wirklicher Prävention, ich rede nicht von gesunden Untersuchungen, wo man noch mehr Kranke findet, sondern ich rede von wirklicher Prävention und da gibt es inzwischen genug Wissen darüber, wie man das macht, ist derzeit noch sehr begrenzt. Und man kann nur hoffen, dass zukünftige Gesundheitsminister hier mehr Verständnis für Prävention haben.
Es wird sich vielleicht ändern müssen, Herr Professor Moser, weil wir einfach das Geld nicht mehr haben, um die immer noch mehr explodierenden Kosten zu zahlen. Aber es ist ein bisschen, man wundert sich manchmal ein bisschen, gell, dass Prävention, es gilt ja, ich sage immer, quer durch alle Bereiche. Das ist ja im sozialen Umfeld so, im Bildungsumfeld so. Wir zahlen immer für die Folgen. Wir zahlen zu wenig oder wir nehmen zu wenig Geld in die Hand, um das im Vorfeld gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Das ist so ein bisschen die Krux in unserer Gesellschaft.
Ja, und man hat den Eindruck, dass das nicht nur unabsichtlich ist, sondern dass hier einfach finanzielle Interessen dagegen stehen, die verhindern, dass solche sinnvollen Projekte umgesetzt werden. Und das ist etwas, was ich bei den Politikern schon einwarnen müsste, dass die eigentlich von uns bezahlt werden und von uns angestellt sind, für unser bestes Wohl zu sorgen und dass es sehr wichtig wäre, dass die Politik da umdenkt und nicht für die Industrie denkt, sondern für die Menschen, die diese Industrie bezahlen und die diese Gesundheitsindustrie, die derzeit vorhanden ist, finanzieren.
Ein frommer Wunsch. Wir brechen es wieder runter auf Sie und mich, also auf uns normale Menschen, die wir jetzt keine politische Verantwortung tragen. Es gibt eine Sache, die wir dann gleich besprechen müssen und es geht um den Schlaf, um guten Schlaf, um gesunden Schlaf. Was ist guter Schlaf? Und was hat der Vagus damit zu tun? Wie gestaltet sich das und wie können wir da vielleicht auch von unserer Seite aus ganz persönlich ein bisschen eingreifen nach der nächsten Musik? Sie haben uns gerade erzählt mit Ihrem Experiment über Experiment mit den Bauarbeitern und dass die durch die Anregungen und des Vagus auch besser geschlafen haben. Schlaf und Vagus, ganz wichtiges Thema. Wie läuft eine gute Nacht ab? Was für Zyklen durchlaufen wir da? Wo ist da der Vagus im Spiel?
Also in jeder Nacht sind etwa 5 solche Schlafzyklen, die ungefähr 2 Stunden dauern. Und am Beginn des Schlafzyklus, vor allem wenn wir einschlafen, ist eine sehr tiefe Schlafphase beim gesunden Schlaf. Man bezeichnet das eben als Non-REM-Schlaf, weil wir in dieser Zeit die Augen nicht bewegen, die dann nach einer Dreiviertelstunde, Stunde etwa vom REM-Schlaf, also dem Traumschlaf mit Augenbewegung, abgelöst wird. In dieser Tiefschlafphase wird unser Gehirn aktiv gereinigt. Man hat vor wenigen Jahren, 2013, ein Reinigungssystem, ein Lymphsystem im Gehirn entdeckt, das vorher unbekannt war und dass man auch, man durfte nicht sagen bei der Anatomieprüfung, dass es im Gehirn ein Lymphsystem gibt, das wäre Fluggrund gewesen. Aber durch diese Forschungen ist man draufgekommen, dass das nur in dieser Tiefschlafphase geöffnet ist, dieses System. Und dieses System reinigt unser Gehirn jede Nacht. Nach der ersten Reinigungsphase kommt dann eine Ordnungsphase, wo wir nochmal die Tagesereignisse erleben in diesen Träumen und einordnen, sodass wir praktisch dann in Zukunft darauf zugreifen können.
Das deswegen, Entschuldigung, sagt man ja wahrscheinlich auch erstmal eine Nacht drüber schlafen. Das
absolut.
Ist ja wirklich wichtig, ne? Weil du einfach
absolut.
Die Sachen am nächsten Morgen vielleicht ein bisschen anders betrachtest, vielleicht weniger aufgeregt auch manchmal.
So ist es. Mhm. Und diese erste Reinigungsphase, die ist eine Phase, wo der Vagus ganz stark aktiviert wird. Die ist praktisch vom Vagus eingeleitet und begleitet, währenddem die Traumphase eher Sympathikoton ist, also da wird das Sympathikus wieder aktiv. Und das wiederholt sich dann 5-mal in einer guten Nacht. Das heißt, 5-mal reinigen, 5-mal ordnen. Und dann wachen wir auf und haben ein viel frischeres und jüngeres Gehirn, als wir es am Abend gehabt haben.
Jetzt ist es ja ein Problem, tatsächlich in unserer heutigen Zeit, dass eigentlich immer mehr Menschen darüber klagen, dass sie nicht gut schlafen, dass sie nicht zur Ruhe kommen, dass sie aufwachen, dass sie zwar todmüde sind, aber eben nicht in diese Schlafphase, in diese erste Tiefe reinfinden. Wie hängt denn das jetzt zusammen? Haben die dann, ist da zu wenig Vagusaktivität da, oder?
Da ist zu wenig Möglichkeit, den Vagus zu aktivieren. Da, so ist es, ja. Also das ist dadurch, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Sympathikus unser Warnnerv ist. Und wenn wir dauernd mit Sorgen konfrontiert sind, dann wird eben die sympathische Seite eher aktiviert. Und die brauchen wir aber am Beginn des Schlafs nicht. Wir brauchen die parasympathische Seite. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns von Sorgen und negativen Gedanken am Abend reinigen. Das kann man durch sogenannte Dankbarkeitsübungen machen, unter anderem. Das heißt, man schreibt jeden Tag 5 Dinge auf, für die man dankbar ist. Und wenn man das macht, dann merkt man, dass das Leben total verändert, weil man viel mehr wach wird für die schönen Ereignisse des Tages. Das kann dann ein schöner Sonnenuntergang sein, das kann ein Lächeln sein eines anderen Menschen, das kann ein nettes Gespräch sein. Man merkt auf einmal ein gutes Essen, man merkt auf einmal, wie viel schöne Dinge das Leben eigentlich bereithält. Und das ist sogar in Studien überprüft worden, dass Menschen, die solche Dankbarkeitsübungen machen, wesentlich gesünder sind als solche, die das nicht machen oder die zum Beispiel ein kritisches Tagebuch führen, wo sie aufschreiben, was alles schlecht gelaufen ist, oder ein Tagebuch sogar, wo sie sagen, wo sie überall besser waren als andere Menschen. Das ist bei Weitem nicht so wirksam, ist eigentlich kontraproduktiv, während eben das Dankbarkeitstagebuch eine große gesundheitliche Vorteile bringt.
Also man kann kurz gefasst sagen, wenn jemand wirklich schlecht schläft, dann hat er eigentlich Handlungsbedarf. Dann muss
so
er,
ist es.
Dann muss er was tun, für sich, für den Vagus.
Ja.
Und es ist keine gute Idee, eventuell am Abend mit der weltpolitischen Lage, dass es das Letzte ist, was man an sich ranlässt.
Das ist absolut richtig.
Die finden natürlich alle am Abend statt, ob es die Zeit in Bild ist bei euch in Österreich oder bei uns, die Tagesthemen. Und schauen ja viele von uns gerne an, ich auch. Und dann sind es ja oft keine schönen Themata, mit denen man da konfrontiert wird. Da müsste man versuchen, nochmal wieder ein bisschen Abstand dazu reinzubringen. Das wäre wichtig.
Ganz sicher, also eine gewisse Hygiene in Bezug auf das, was man am Abend aufnimmt, wäre sicher angebracht. Das heißt, dass man hier eher schöne Dinge schaut und auch nicht gerade ein Krimi oder ein Gruselfilm. Das heißt, dass man Dinge schaut, die einem helfen, in einen harmonischen Zustand zu kommen, bevor man einschlaft.
Wir wollen dieses ganze Thema praktisch, was können wir denn da für uns tun, für unseren Vagus, für unseren Wundernerv, nach den 11 Uhr Nachrichten vertiefen? Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wenn Sie sich erst ein bisschen später zu uns gesellt haben, bei uns geht's heute um einen Wundernerv, wie Professor Maximilian Moser ihn nennt. Er hat ein Buch geschrieben über die heilende Kraft des Vagus und erforscht seit über 30 Jahren den Vagusnerv und was er alles für uns tut. Wir wollen uns gleich darüber unterhalten, ja, ab wann wir tatsächlich sehr aktiv beginnen sollten, etwas für unseren Vagus zu tun und wie wir was für ihn tun können und warum das wichtig ist. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass eigentlich Handlungsbedarf besteht, wenn jemand dauerhaft wirklich nicht gut schläft, weil es ein Zeichen ist, dass die Balance nicht mehr stimmt zwischen Sympathikus und Vagusnerv und dass man da aktiv werden sollte. Ist natürlich ein Problem, Herr Professor Moser, denn wir sind ja in einer Zeit, wo Leistungsdruck und Leistungsgesellschaft ganz groß geschrieben werden.
Ja, da haben Sie absolut recht. Aber es gibt Maßnahmen, mit der man seine Resilienz gegenüber diesem Druck ausbauen kann. Mhm. Und diese Maßnahmen habe ich eben in dem Vagus-Buch auch beschrieben. Ich habe die Dankbarkeitsübungen schon erwähnt.
Die würde ich ganz gerne nochmal vertiefen, weil das sollte nicht zu kurz kommen. Ich glaube, dass das was ist, was relativ leicht geht, was man sich wirklich gut antrainieren kann und was einen großen Effekt hat. Also Sie sagen, Büchle kaufen, was einem gefällt, hübsches, kleines, da gibt es ja wunderhübsche, kleine, glatten Stift dazu und abends, das kann man sich antrainieren wie Zähne putzen, wann es halt passt, mal hinsetzen, 5 Minuten und sagen, was war heute schön.
Genau. Und aufschreiben. Mhm. Und es sollten mindestens 5 Dinge sein oder 5 Ereignisse, an die man sich erinnert und die man dann ganz kurz aufschreibt. Und wenn man das dann später liest, dann sieht man erst, wie sich im Laufe der Zeit immer mehr positive Dinge ansammeln. Und das Leben wird relativiert, also die Unbillen des Lebens werden relativiert, wenn man sieht, wie viel Schönes man auch erlebt.
Mhm. Und das kann alles sein, gell? Von einem Lächeln, jemand lächelt einem zu, bis der Vogel, der da so schön singt vorm Fenster, vielleicht genau. Das erste Schneeglöckerl, das man jetzt dann entdeckt, sowas alles.
Oder was mir besonders gut gelungen ist heute, oder eine Begegnung mit einem Menschen, die mich gefreut hat. Mhm. Also das sind lauter solche Dinge, die innere Resilienz stärken, die uns sozusagen mehr Vertrauen zu uns selbst geben und zu unserem Leben und die uns zeigen, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass wir von Menschen umgeben sind, die sich um uns kümmern, die uns eine Tür aufhalten oder irgendwas Nettes machen oder uns helfen, was zu tragen oder sonst irgendwas. Also diese Dinge, dass man da mehr Achtsamkeit entwickelt für die Dinge, das ist extrem wichtig.
Mhm. Wichtig wäre unter Umständen auch, dass man, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen, zum Einzuschlafen zu finden, dass man sagt, da empfehlen Sie eine Art Tagesrückschau. Was stellen wir da vor?
Ja, also wir haben ja gehört, dass im Traum die Tagesereignisse geordnet werden und dem kann man ein bisschen nachhelfen, dieser Ordnung, sodass keine Albträume dann draus werden, indem man die Tagesereignisse innerlich Revue passieren lässt. Aber nicht bewertend, sondern so, als ob man außerhalb von sich selbst stehen würde und sich sozusagen zuschaut und dann ganz kurz jedes Ereignis, was war, im Laufe des Tages durchgehen, ohne Emotionen zu entwickeln oder zu beurteilen, das Ganze, sondern einfach so, wie wenn man jemand Fremden zuschaut, der etwas erlebt. Wenn man es ganz geschickt machen will, dann macht man es von hinten nach vorne, denn angeblich soll das auch im Schlaf so sein, dass das also von hinten, also von den letzten zu den ersten Ereignissen geht.
Mhm. Und es hilft auch dabei, zur Ruhe zu kommen, Abstand zu kriegen?
Ja, also gewisse Objektivität gegen sich selbst zu entwickeln und sich nicht immer als Opfer zu sehen, sondern einfach zu beobachten, wie reagiere ich in der Situation, was mache ich ohne Emotionen, ohne Bewertung, das ist ganz wichtig. Wir sollten ein bisschen von der Bewertung
wegkommen. Das ist sehr schwer, natürlich. Das ist
furchtbar schwer. Ja, das ist sehr schwer. Aber deswegen muss man es üben. Mhm. Und das ist ja interessant, dass wir in der Schule zwar Rechnen und Mathematik und alle diese Gegenstände, Sprachen lernen und üben, aber nicht nicht die Dankbarkeit, wir lernen nicht den Tagesrückschau, wir lernen nicht das innere Lächeln. Das ist sehr schade, weil das wären die Dinge, die uns resilient gegenüber Angriffen machen und die uns auch sozusagen
runterholen
innere Stärke geben.
Ja, runterholen.
Und runterholen, ja.
Das innere
Lächeln
ist...
stark sind, dann brauchen wir auch nicht aufgeregt sein, wenn neue Lebensereignisse kommen.
Das innere Lächeln, es gibt Kulturen, die das haben.
Das ist richtig, das sieht man ja auch äußerlich. Länder, in denen viel gelächelt wird, das sind sicher Länder, in denen das innere Lächeln kultiviert wird. Und das kann man ganz einfach beginnen. Mhm. Und zwar ist es so, dass die Körperhaltung auch immer etwas zu tun hat mit dem, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir sind nicht nur das Gehirn, sondern auch die Rückmeldungen durch den Körper. Wenn wir aufrecht sitzen, dann fühlen wir uns wesentlich besser, als wenn wir in uns zusammengesunken sind. Und wenn man jetzt so das innere Lächeln trainiert, dann kann man das beginnen, indem man sich vor den Spiegel stellt und einfach mal den einen Mundwinkel hebt und dann den anderen Mundwinkel. Und schon fühlt man sich besser, weil das ein Lächeln ist sozusagen, das dem Gehirn übermittelt wird. Und es verstärkt sich dann und man beginnt dann innerlich zu lächeln und versucht es dann so lange wie möglich den ganzen Tag durchzuhalten. Und plötzlich bemerkt man, wie die Menschen zurücklächeln, weil Lächeln ist ansteckend. Und ich habe dann eine ganz andere Umgebung, wenn ich von lauter netten, freundlichen Menschen umgeben bin, als wenn ich von grießcremigen Menschen umgeben bin, die meine eigene Grießcremigkeit widerspiegeln.
Also kann man sich selber da sozusagen fast ein bisschen austricksen? Man sagt, ach, heute ist irgendwie nicht mein Tag, dass man ganz gezielt versucht zu lächeln. Also es sollte natürlich jetzt keine verzerrte Fratze oder Grimasse werden, sondern so ein leichtes, das geht.
Wichtig ist, dass es aus dem Inneren kommt. Hm. Also dass das nicht ein nur Verzerren des Gesichtes ist, sondern dass das in einem Prozess entsteht, in dem schon auch die Mundwinkel gehoben werden. Aber letztlich muss man innen spüren, dass man lächelt. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man in einer Phase der Depression ist. Das ist mir schon klar. Aber es geht auch dann. Und es hilft einem in schwierigen Situationen, freundlicher zu werden, netter zu werden, aufmerksamer zu werden und auch mehr Lächeln zurückzubekommen von anderen Menschen.
Weil Sie gerade das Stichwort Depression gegeben haben. Sie haben vermutlich auch Untersuchungen oder Experimente, möchte ich nicht dazu sagen, das klingt so blöd, aber einfach auch geguckt, vielleicht mal in einer psychosomatischen Klinik oder bei Menschen, denen es eben nicht gut geht, die da sind, weil es ihnen nicht gut geht, wie sie da mit Stimulation von Vagusnerv was erreichen können?
Also es gibt bereits Arbeiten darüber. Wir haben, als wir das untersucht haben, haben wir festgestellt, dass es eine Verminderung der Vagusaktivität bei diesen Menschen gibt. Und zwar besonders im Schlaf, also die können dann auch natürlich schlecht schlafen. Und diese Verminderung der Vagusaktivität kann man durch Stimulation auch verbessern. Und da gibt es tatsächlich Befunde, dass die Depression dann besser wird, wenn man so eine Vagusstimulation durchführt. Und zwar gibt es da Punkte am Ohr und auch an der Hand, mit denen man den Vagus stimulieren kann.
Berührungen? Sanfte Berührungen, Massagen, also was wohl tut, das tut ja in der Regel gut. Ich glaube, jeder lässt sich gern streicheln von professionellen Händen oder vom Partner. Das ist auch etwas, was dazu beiträgt, oder?
Absolut. Also es ist ja gerade so, dass depressive Menschen Berührung benötigen und das wird noch viel zu wenig eingesetzt. Also ich kenne kaum eine Psychiatrie, in der systematisch massiert wird zum Beispiel. Mhm. Das wäre so einfach, aber es wird von der Kasse halt nicht bezahlt, weil die zahlen nur Medikamente und deswegen werden auch hauptsächlich Medikamente verschrieben. Aber es ist sowohl die Psychotherapie als auch die Massage eine sehr wirksame Therapie gegen Depressionen. Und wenn man die Depressionen hat, dann kann man das nur empfehlen, dass man eben sich regelmäßig massieren lässt von einem guten Therapeuten oder einer Therapeutin.
Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass Tiere helfen. Streichen
das,
von Tieren, das senkt ja den Blutdruck, das wissen wir ja mittlerweile alles. Genau.
So ist es, ja genau. Ja. Und deswegen ist es ja durchaus vernünftig, wenn alleinstehende Menschen sich eine Katze oder einen Hund nehmen, weil dadurch sehr viel an therapeutischer Wirkung entfaltet werden kann durch eben Tiertherapie.
sofern sie die Möglichkeit haben, natürlich vom Alter her und von ihrem Umfeld sich um das Tier entsprechend zu kümmern. Das möchte ich da immer gern hinterher schicken mit Blick auf unsere Tierheime, die aus allen Nähten platzen, jetzt aufgrund unserer Corona-Tiere leider, ja.
Aber man kann ja sogar in den Tierheimen schauen, ob man ein Tier bekommt, was geeignet ist, sodass man die Tierheime auch ein bisschen entlastet durch diese Übernahme von Verantwortung.
Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge. Wir haben gesagt, man kann ein Dankbarkeitstagebuch führen, man kann eine Tagesrückschau halten. Was auch Massagen, Berührungen eventuell, hat man ein Haustier, das alles kann einem Resilienz geben und wenn man sich gut fühlt und stark fühlt, dann ist es gut für unseren Vagus. Wie schaut es mit Atem aus? Atem ist ja auch ein großes Thema, vor allem in den östlichen Kulturen.
Ja, also in vielen Kulturen ist der Atem als Träger des Lebens gesehen. Und das äußert sich auch in der Wertigkeit von Worten wie Chi, Prana, Ruach. Ruach wäre die hebräische Form des Atems, die gleichzeitig Geist bedeutet. Das heißt, wir haben hier einen Lebensquell sozusagen. Und dieser Lebensquell, der fließt eben auch in den Vagus rein. Und jeder Atemzug beinhaltet eine leichte Stimulation des Vagus, wenn wir ausatmen, und eine Reduktion des Vagus, wenn wir einatmen. Das heißt, der Vagus wird in ein rhythmisches Verhältnis gesetzt. Und Rhythmus ist ja sozusagen die Heimat des Vagus. Das haben wir vorher ganz kurz angesprochen. Dass der Vagus eben der Nerv ist, der besonders die Rhythmen im Körper verstärkt. Also in der Nacht, wenn der Vagus aktiv ist, dann ist diese Rhythmik besonders stark. Und diese Körperrhythmik ist ja so etwas wie ein Zeitorganismus in unserem Körper. Das heißt, wir haben nicht nur einen räumlichen Körper, sondern auch einen zeitlichen Körper. Nur ist der unsichtbar und deswegen wissen wir davon nichts. Aber die Chronobiologie, die Wissenschaft von den biologischen Rhythmen, hat in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel getan, um diesen Zeitkörper des Menschen zu erforschen und hat ja 2017 auch den Nobelpreis erhalten, weil man erkannt hat, dass das für die Gesundheit so wichtig ist. Mhm. Und Vagus und Rhythmen hängen sehr eng zusammen. Es ist schade, dass es so wenig Wissenschaftler auf der Welt gibt, die sich mit Rhythmen beschäftigen, weil dadurch oft falsche Ergebnisse entstehen. Wenn man nur zu einer bestimmten Tageszeit was untersucht, dann hat man noch nicht die ganze Wirklichkeit dieses Phänomens erkannt. Und es wäre total wichtig, wenn man mehr 24 Stunden Messungen machen würde und schauen würde, wie da die Unterschiede im Laufe des Tages sind. Und auch zum Beispiel bei Frauen im Menstruationszyklus, weil da kann sich auch alles völlig verändern. Mhm. Und das ist noch fast nicht untersucht, diese Phänomene des Rhythmischen beim Menstruationszyklus.
Wir hatten vor kurzem eine Ärztin zu Gast, die sich an den München Kliniken mit dem Thema Gendermedizin beschäftigt. Das war auch ganz spannend, wo sie gesagt hat, wir haben viel zu viele Untersuchungen, die nur lange, lange Jahre nur an Männern durchgeführt worden sind. Ja. Und sie setzt sich eben dafür ein, dass man sagt, man muss es geschlechterspezifisch tatsächlich betrachten. Das ist kein Humbug, sondern das ist einfach so. Aber da weiche ich mir jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab. Wie können wir unseren Vagus stimulieren? Was können wir für unseren Wundernerv tun? Wir haben schon ein bisschen was gehört. Atemübungen zum Beispiel gehören dazu. Dankbarkeitstagebuch führen, resilienter werden. Wie schaut es mit der Stille aus? Stille zulassen.
Ja, die Stille ist ja heute ein absoluter Luxus geworden, weil wir werden überall mit Musik berieselt, mit Nachrichten informiert oder überflutet. Und währenddem früher die Menschen Stille gar nicht so gut ausgehalten haben, ist es heute eines der Grundbedürfnisse, dass sie mal ab und zu Stille haben. Und das ist etwas, alles was beruhigt, was keine Information darstellt, das aktiviert den Vagusnerv, weil dann die Erholung erst einsetzt. Sonst ist der Sympathikus aktiv, der Warnnerv, und dann haben wir keine Erholung, sondern Anspannung. Und deswegen ist es extrem wichtig, zum Beispiel auch in der Nacht Stille zu haben, damit wir gut abschalten können, damit wir gut schlafen können. Und diese Stille sollten wir ganz bewusst erleben und jeden Tag uns Pausen gönnen, nicht uns einer Dauerberieselung durch Musik zum Beispiel aussetzen oder eben in zu laute Konzerte gehen, sodass die Hör Organe überlastet werden und dann ein Tinnitus, ein Dauerton, die Folge sein kann.
Das ist natürlich eine Extremsituation, klar. Aber es ist, wie gesagt, gar nicht, Sie sagen es ja selber, nicht so leicht, diese Stille zu finden. Was machen wir? Wir gehen am besten raus in die Natur. Ist eh günstig.
Das ist absolut richtig. Also der Aufenthalt in der Natur wird als ganz große Quelle der Erholung gesehen heute. Da gibt es inzwischen schon eine ganze Reihe von Studien. Und da ist es also vor allem der Wald in unseren Breiten, beziehungsweise auch eine Auenlandschaft. Das sind Dinge, wo eben kein Lärm sein sollte und wo wir dann wirklich das aktivieren können, was in unserem Körper am meisten die Erholung hervorruft, nämlich eben den Vagusnerv und alles, was damit verbunden ist.
Sie haben dazu auch eine interessante Untersuchung durchgeführt. Und zwar haben Sie zwei Gruppen von Lehrern an unterschiedliche Urlaubsziele geschickt. Die einen waren in der Stadt und die anderen waren in Kärnten am See. Erzählen Sie.
Ja, also die Lehrer in der Stadt, das war eine Gruppe von Lehrern, die unternehmungslustigen Lehrern und Lehrerinnen, die in Italien Kultururlaub gemacht haben. Und die andere Gruppe, die hat mehr sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und hat den Urlaub an einem Kärntner See mit viel Erholung, mit viel Entspannung gemacht. Und es war so, dass die eine Gruppe tatsächlich ihre Vagusaktivität verringert hat, die den Kultururlaub gemacht hat, währenddem die andere Gruppe sie deutlich verstärkt hat und eine bessere Schlafqualität hatte am Ende der Untersuchung.
Da haben wir jetzt den Rückschluss, dass also wirklich der Aufenthalt irgendwo im Freien mit Blick auf Berg, auf Wasser, auf Wald, auf hügelige Landschaft, dass die uns wirklich gut tut.
Ja, also das ist die Naturlandschaft, aus der wir stammen. Wir sind ja als Menschen Jahrtausende, Jahrzehntausende in solchen Landschaften mit viel Bewegung unterwegs gewesen. Und das waren eben meistens Begegnungsorte von Wasser und Wald oder Wasser und Land. Und diese Orte, also am Ufer, und diese Orte sind offensichtlich auch heute noch die entspannendsten Situationen für unseren Körper. Und da gibt es Studien einerseits in den Bergen und andererseits haben wir die Studien eben an den Kärntner Seen durchgeführt. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Kärntner Seen einen ganz hohen Entspannungswert und Erholungswert haben und dass sogar die Dauer des Aufenthalts am See korreliert hat mit dem Erholungswert dieses Urlaubs.
Ganz wichtiger Aspekt natürlich Ernährung. Müssen wir auch drüber reden. Also der Mensch führt sich heutzutage mitunter nicht so gute Dinge zu. Da sind wir schon wieder beim Leistungsdruck. Schnell, schnell, schnell. Man hat keine Zeit. Man kann nicht essen kochen. Man kann nicht essen gehen. Und dann nimmt man sich irgendwie auf die Hand was mit. Und das ist oft nicht die gute Ware. Also da müsste man auch natürlich ein Augenmerk drauf richten.
So ist es. Und zwar sind es hier die wertvollen Fette, die eine ganz große Rolle spielen. Also in unserer Ernährung, vor allem in der Fast-Food-Ernährung, werden ja leider sehr viel Omega-6-Fettsäuren verwendet, weil die einfach billig sind. Mhm. Und diese Omega-6-Fettsäuren, wie im Sonnenblumenöl, im Kernöl, im Sojaöl und in diesen üblichen Handelsfetten, die oft gar nicht unter ihrer Herkunft gehandelt werden, sondern einfach als Bratfett oder so bezeichnet werden, da stecken viel Omega-6-Fettsäuren und die haben zwar eine wichtige Funktion im Körper, sie starten nämlich Entzündungen im Körper und ohne Omega-6 könnten wir auch nicht leben, aber sie müssen ausgeglichen werden durch Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmende Stoffe produzieren. Und diese Omega-3-Fettsäuren sind leider sehr selten. Die waren früher in unserer Ernährung häufig, weil die Kühe auf den Weiden gegrast haben und hier Omega-3 zu sich genommen haben.
Die dann also in der Milch zu finden drin war. Früher.
So ist es. Und heute ist es aber so, dass die Kühe mit Soja gefüttert werden und das ist leider enthält Omega-6-Fettsäuren. Deswegen ist die Butter heute nicht mehr so gesund, wie sie früher mal war, außer man hat das große Glück, von einem Biobauern eine Heumilch zu bekommen, die wirklich von der Wiese ist, sozusagen.
Ich würde schon mal vermuten, dass das Thema Bio da sowieso eine große Rolle spielt in dem Zusammenhang.
Das spielt ganz eine große Rolle, weil viele Pestizide, die eingesetzt werden, vagushemmend sind und dadurch den Organismus eben auch in Richtung Entzündungsbereitschaft lenken. Und wir haben ja gehört, dass die chronischen Erkrankungen aus dieser Entzündung, aus dieser Autoimmunerkrankung eigentlich kommen, die durch ein Übermaß an vagushemmenden Stoffen bzw. Omega-6-Fettsäuren zustande kommen.
Also es gäbe schon einiges, was wir tun könnten, wenn wir das jetzt nochmal so Revue passieren lassen, was Sie alles angesprochen haben.
Ja, also ganz konkret zum Beispiel Leinöl ist eines der Omega-3-reichsten Fette, die es gibt, und das sollte man allerdings nur kalt verwenden. Olivenöl ist neutral, das hat weder Omega-3 noch Omega-6, sondern Omega-9-Fettsäuren und ist auch sehr gut geeignet. In der mediterranen Diät wird das ja verwendet. Und wenn man diese zwei Öle, Olivenöl und zum Kochen, Braten und Backen und Leinöl für kalt verwendet, dann hat man schon sehr viel getan für seine Gesundheit und für die Aktivierung des Vagusnervs, dessen Oberflächen ja aus diesen Fetten bestehen, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Und je besser diese Fette sind, je hochwertiger, desto hochwertiger sind dann auch die Nervenmembranen.
Bewegung haben wir noch nicht angesprochen, wird auch eine Rolle spielen, dass man sich relativ regelmäßig auf einem moderaten Level vielleicht sogar bewegt.
Ja, die Bewegung aktiviert zunächst einmal den Sympathikus, aber dann in der Folge, und das ist dieser Teil des rhythmischen Systems unseres Körpers, aktiviert sie den Vagus. Also in der Erholungsphase nach der Bewegung wird dann der Vagus besonders stark aktiviert. Und Bewegung gehört sicher zu den besten Gesundheitsmaßnahmen, die man tun kann. Man sagt ja, zwischen 5.000 und 10.000 Schritte pro Tag soll man machen. Das kann man einerseits durch Wandern machen natürlich, das wäre der Idealfall, aber man kann auch sein Auto ein bisschen entfernt vom Ziel parken, dann geht man auch ein paar Schritte oder man nimmt öffentliche Verkehrsmittel, wo man auch Wege zurücklegen muss. Das sind also viele Möglichkeiten, kleine Schritte zu machen, die dann insgesamt eine große Wirkung haben.
Die heilende Kraft des Vagus, dieses Buch hat uns heute zu dieser Sendung angeregt. Der Autor, Professor Maximilian Moser, war uns zugeschaltet. Ab wann, lieber Herr Moser, müsste man eigentlich beginnen, sich sozusagen um seinen Vagus ein bisschen zu sorgen und zu schauen, wie es dem geht? In jungen Jahren ist meistens noch alles okay.
Ja, also wir haben das eben untersucht im Laufe des Lebens mit der Vagusaktivität, und hier sieht man vor allem, dass im Schlaf zu bestimmten Zeitpunkten des Lebens die Vagusaktivität abnimmt. Und das ist etwa das 40., 42. Lebensjahr, da geht es plötzlich ziemlich rapide bergab, und interessanterweise stimmt das auch mit Untersuchungen überein, die Alterungsprozesse im Körper untersucht haben, und die haben festgestellt, dass zu zwei Zeitpunkten das Alter besonders stark zuschlägt, und das ist eben um das 40. Lebensjahr nach dem 40. und um das 60. nach dem 60. Lebensjahr.
Also wo man genau an sich auch wahrscheinlich Veränderungen wirklich bemerkt. Das sagen ja ganz viele, sagen, Mensch, bis dahin war es soweit gut, und auf einmal geht das nicht mehr oder wird es da schwierig. Das sind so zwei so Zyklen, ja.
Und da würde man genau einsetzen, spätestens einsetzen müssen, um den Vagus zu stärken und die Vitalität zu erhalten, die man in der Jugend gehabt hat.
Mhm. Sie haben ja bei dem Institut, wo Sie forschen, ein bisschen den Kummer, dass das nicht sehr stark unterstützt wird. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir nicht so viel Geld in die Prävention geben. Da wird es schwierig für Sie, gell?
Ja, das ist leider sehr schwierig. Wir haben viele Jahre lang gute Unterstützung bei unserer Forschung bekommen, solange wir neutrale Themen untersucht haben. Als wir das Thema Gesundheit in den Fokus gestellt haben, ist die Unterstützung plötzlich zusammengebrochen. Die Forschungseinrichtungen, Forschungsunterstützungseinrichtungen haben kein Interesse mehr an unseren Studien gezeigt und haben uns eher abgeraten, auf diesem Gebiet zu forschen. Das ist eigentlich skandalös, kann man sagen. Aber Tatsache ist eben, dass es ganz, ganz schwierig ist, Forschungsgelder für das Thema Gesundheit aufzutreiben. Und wir wären sehr froh, wenn es Sponsoren gäbe, die diese Forschung unterstützen würden, damit wir das auch in Zukunft weitermachen können.
Man muss natürlich ein bisschen Obacht geben, denn auch in diesem Bereich sind natürlich schwarze Schafe unterwegs. Also es gibt Leute, die dann vielleicht technische Geräte oder Gürtel, die man sich umlegen kann, also die irgendwas stimulieren, was Frequenzen erzeugt, die sagen, guck mal, kauf mir das Ding ab für 400-500 Euro und bei dir wird alles gut. Also da muss man natürlich genau hingucken.
Ja, ich denke, deswegen ist ja die Forschung da, dass solche Dinge untersucht werden. Manchmal sind ja auch erstaunliche Dinge entstanden dadurch, durch eine Beobachtung, die vielleicht sogar falsch interpretiert wurde zunächst, aber wo man dann festgestellt hat, dass da doch was dahinter ist. Und ich denke, dass das Aufgabe der Forschung wäre, die Spreu vom Weizen zu trennen und den Menschen auch auf konventionellem Gebiet Ratschläge zu geben im Bereich der Ernährung, im Bereich der Atemübungen, wo man also nicht sozusagen beschwindelt wird, sondern wo wirklich wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, die zeigen, dass diese Dinge stimulierend auf den Vagus wirken, nachhaltige Wirkung haben, Unfälle verhindern können, wie wir gehört haben, die Schlafqualität verbessern können. Das wäre die Aufgabe einer sinnvollen Forschung im medizinischen Bereich. Und es heißt immer, die Spitzenmedizin ist in Gefahr, wenn die Medizin nicht mehr finanziert wird, wie sie sein sollte. Da ist die Frage, was ist die Spitzenmedizin? Ist das wirklich die Transplantationsmedizin oder die Gentechnologie, wie wir heute glauben oder uns glauben gemacht wird? Oder ist das vielleicht gerade die Prävention, die Lehre von der Gesundheit, die die Spitzenmedizin wäre, indem wir Dinge verhindern können, die sonst nur mit aufwendiger Medizin repariert werden müssen.
Also ich wäre ein großer Befürworter von übergreifenden Erkenntnissen, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Also mir hat zum Beispiel mal ein Bekannter von mir, der ist TCM-Arzt, also traditionelle chinesische Medizin, und der hat es tatsächlich auch in großen Jahren in China gelernt. Und der hat mir mal erzählt, sagt er findet es sehr viel besser dort, weil beide Standbeine nebeneinander existieren. Sagt, natürlich wird auch die klassische Schulmedizin gelehrt, was machst du hier, was machst du da, aber die Erkenntnisse dieser alten, tausende Jahre alten traditionellen chinesischen Medizin, die stehen parallel. Also das widerspricht sich nicht, man versucht quasi das Beste aus beiden Welten zu nehmen. Und ich denke, das wäre doch vielleicht ein guter Kompromiss, wenn wir uns da auf dieser Ebene irgendwo treffen könnten.
Ich denke, dass es wichtig wäre, dass beide Medizinen die gleiche Chance bekommen. In Indien probiert man das gerade mit der ayurvedischen Medizin. Da bekommt die Hälfte des Geldes die Schulmedizin und die andere Hälfte die traditionellen Medizinen, wie Ayurveda, Homöopathie, die islamische Medizin und so weiter. Und das Wichtige ist, man beobachtet das dann ein paar Jahre und schaut, welche der beiden Methoden ist wirkungsvoller oder wo ist welche wirkungsvoll, weil es ist ja nicht überall gleich wirkungsvoll, das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Und die könnten sich ja wunderbar ergänzen, wenn man Chancengleichheit herstellen würde. Tatsächlich ist es so, dass es wahnsinnig schwierig ist, im Bereich der Komplementärmedizin eine Studie zu finanzieren, weil da keine Industrie dahinter steht, die das finanziert. Mhm. Und dadurch wird Evidenz nur auf einer Seite geschaffen und dann heißt es nachher, dass die Medizin ist, die Komplementärmedizin ist nicht evidenzbasiert. Nur man hat sagt nicht dazu, dass es auch gar keine Möglichkeit geschaffen wurde, diese Evidenz zu erzeugen.
Also da stehen sich beide Gesundheitssysteme, sage ich jetzt einfach mal dazu, oft ein bisschen unversöhnlich gegenüber. Das ist schade und nicht zum Wohle und zum Nutzen des Menschen. Aber da sind wir jetzt natürlich tief in der Gesundheitspolitik drin. Jetzt haben wir zwei uns ein bisschen konzentriert. Das ist immer gar nicht so leicht, wenn man sich nicht sieht, sondern wenn man sich nur hört, wenn man so zusammen so eine Sendung macht. Jetzt haben wir also unseren Sympathikus sozusagen arbeiten lassen, die letzten fast 2 Stunden. Was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt in die Pause gehen? Wie können wir uns wieder runterholen? Was machen Sie jetzt?
Ich würde mich zunächst einmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie die Möglichkeit geben, diese Dinge in einer Sendung einem größeren Publikum zugänglich
alles,
zu machen.
Alles, was spannend ist, muss sich jeder seine Meinung dazu bilden.
So ist es und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass das nicht verloren geht in den Medien, dass es eben körpereigene Kräfte gibt, die uns gesund machen. Und der Vagusnerv ist so ein Heiler, der wirklich ein enormes Potenzial hat, uns gesund zu halten und gesund zu machen. Und den sollten wir viel mehr nutzen in der Medizin. Und vielleicht darf ich nochmal auf das Buch aufmerksam machen.
Ja, nachlesen in Ihrem Buch habe ich gerade.
Ja, das
also, gerade nochmal in die Hand genommen, genau.
Schön. Und ja, ich denke, dass, oder ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer oder die Hörerin etwas für sich selber mitnehmen konnte und ein bisschen ihr Leben verbessern können durch diese Maßnahmen und durch diese Hilfsmittel, die ich heute geschildert habe.
Nachzuhören, die Sendung übrigens wie immer als Podcast dann bei uns auf unserer Sendungsseite von BR Heimat. Herr Professor Moser, ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns über dieses spannende Thema erzählt haben. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen noch.